In Südostasien hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben. Laut US-Erdbebenwarte und Potsdamer Geoforschungsinstitut hat es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum lag im Zentrum von Myanmar. Das ganze Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Erste Bilder in den sozialen Medien zeigen eingestürzte Brücken und Gebäude in Myanmar. Nach Behördenangaben gibt es viele Opfer. Zahlreiche Straßen seien beschädigt, Krankentransporte schwierig. Die Militärjunta hat inzwischen für weite Landesteile den Notstand ausgerufen. Auch aus Thailand werden Tote gemeldet. In der Hauptstadt Bangkok stürzte ein Hochhaus ein, das im Bau war. Mindestens 3 Menschen sind nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Die Sperrung der S-Bahn-Strecke im Berliner Westen könnte nach RBB-Informationen bis zu 2 Wochen dauern. Auf der Ringbahn fahren seit gestern Abend keine S-Bahnen mehr zwischen Hallensee und Westend. Das betrifft die Linien S41, S42 und S46. Auf der Strecke fahren Ersatzbusse. Grund ist, dass die marode Ringbahnbrücke, die am Dreieckfunkturm über die Gleise führt, gestützt werden muss. Sie soll demnächst abgerissen werden. Die schwache Konjunktur belastet weiter den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März nur um 22.000 gesunken. Sie liegt weiterhin bei fast 3 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Das ist der schwächste Rückgang seit der Finanzkrise 2009. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der Arbeitslosen um fast 200.000 höher. Die Arbeitslosenquote wird von der Arbeitsagentur mit 6,4% angegeben. Agenturchefin Nahles sagte, die Frühjahrsbelebung werde in diesem Jahr von der wirtschaftlichen Flaute spürbar abgebremst. Führende Politiker von Union und SPD verhandeln weiter über strittige Punkte bei den Koalitionsverhandlungen. Am Nachmittag trifft sich dazu die Hauptverhandlungsrunde. Ziel ist, die Gespräche spätestens bis Ostern abzuschließen. Aus unserem Hauptstadtstudio Christina Nagel.
Auch wenn es bei zentralen Themen noch massive Differenzen gibt, Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD geben sich heute Morgen optimistisch, dass am Ende der Gespräche ein Koalitionsvertrag stehen wird. Nicht, weil man müsse, wie Bayerns Ministerpräsident Söder im ARD-Morgenmagazin sagt, sondern weil man wolle. Es gehe jetzt darum, ein gemeinsames Verständnis mit Blick auf strittige Themen zu finden, betont der CDU-Abgeordnete Amthor im Deutschlandfunk, auch in der Migrationspolitik. Dabei dürfe nicht in den Kategorien Gewinner und Verlierer gedacht werden, fordert die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Es gehe darum, wie man Deutschland voranbringen könne. Bei dem Wie allerdings scheiden sich trotz des betonten Optimismus weiter die Geister.
US-Vizepräsident Vance reist heute nach Grönland. Er will dort zusammen mit dem nationalen Sicherheitsberater Walz einen amerikanischen Militärstützpunkt besuchen und sich über die Sicherheitslage in Grönland informieren. Vance sprach von mehreren Mächten, die die Insel bedrohen. Die dänische Regierung nannte den Besuch eine Provokation. Vorgestern hat US-Präsident Trump noch einmal den Anspruch erhoben, Grönland zu übernehmen. Die Insel hat viele wertvolle Rohstoffe und gehört zu Dänemark. Sie ist in vielen Bereichen autonom, will aber ganz unabhängig werden. Brandenburgs Landesregierung aus SPD und BSW hat am Vormittag auf einer Sondersitzung den Entwurf des Doppelhaushalts 2025-2026 beschlossen. Geplant ist demnach ein Volumen von rund 34 Milliarden Euro. Finanzminister Kurmbach betonte, außer bei der Polizei werde es in diesem und im kommenden Jahr keine neuen Personalstellen in der Verwaltung geben. Es könnten aber frei werdende Lehrerstellen durch neue Lehrkräfte ersetzt werden. Thorsten Südow, RBB 24 Landespolitik.
16,7 Milliarden Euro macht der Brandenburger Landeshaushalt in diesem Jahr aus und 17,4 Milliarden im kommenden Jahr. Jeder vierte Euro des Brandenburger Landeshaushaltes wird für Personalkosten ausgegeben. Finanzminister Krumbach gibt die Nettokreditaufnahme für dieses Jahr mit 923 Millionen Euro an und nennt die Investitionsquote von 11,7% hoch, verglichen mit allen anderen Bundesländern.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 5 und in Tempelhof 8 Grad, in Luckenwalde 4 und in Senftenberg 11 Grad. Morgen überwiegend wolkig, ab und an noch etwas Sonne bei 12 bis 15 Grad. Der Sonntag wieder kühler, zeitweise regnerisch, maximal 13 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Klaus Fischer.
Ja, und ich habe Goldstaub für Sie. Poudre d'Or von Erik Satie. Die Pianistin Anne Kefelek war das mit Poudre d'Or, zu Deutsch Goldstaub, von Erik Satie. Und wir bleiben in Frankreich und kommen zur Rubrik Neue Aufnahmen, heute mit Matthias Keter. Hallo.
Hallo.
Ja, Georges Bizet gehört zu den meist aufgeführten Opernkomponisten der Welt und diesen Ruhm hat er fast ausschließlich seiner Carmen zu verdanken. Dabei gibt's ja noch viel mehr von ihm zu entdecken. Und zum 150. Todestag hat das Label Palazzetto Brusane nun ein umfangreiches klingendes Bizet-Porträt herausgegeben, eine Anthologie auf 4 prall gefüllten CDs. Was gibt's da zu hören? Wohlbekanntes oder auch spannende Neuentdeckungen?
Ja, da gibt's eigentlich beides zu hören. Also erfrischend ist vielleicht erstmal, dass wir das allzu Bekannte nicht zu hören kriegen. Mhm. Also die verdächtigen Hits sind hier nicht drauf. Carmen, Alessian, Perlenfischer und so weiter. Es gibt eine Menge unbekanntes Zeug, denn dieses Label ist ja sowas, könnte man vergleichen mit Opera Rara in England. Also die haben sich auf die Fahnen geschrieben, eben französische Raritäten zu präsentieren, wieder auszugraben. Und so finden sich hier neben dem späten Einakter Jamile noch 3 Kantaten aus der Frühzeit und dann gibt es noch eine Menge Lieder, Chöre und Klavierstücke.
Sind das alles Erstaufnahmen oder gibt's das alles schon?
Das ist eine interessante Mischung. Wie gesagt, also es gibt einige wirklich sensationelle Ersteinspielungen hier zu entdecken. Anderes ist schon ganz gut erschlossen. Es ist ja überhaupt interessant, dass eben vieles von Anfang an gerne, also der ist ja relativ früh gestorben, eben entdeckt wurde. Man war relativ früh auf der Suche nach Bizet-Raritäten und Clovis und Clotilde, schöner Titel, ist zum Beispiel schon erstaunlich oft aufgenommen worden. Das war Bizets Kantate, mit der er den Rompreis gewonnen hat. Das ist hier also auch nochmal drauf zu finden und den Reigen eröffnet hier auf CD1 eben eine Aufnahme dieser kleinen Oper, ein Einakter ist das, Jamile, und aber eben sehr gut aufgenommen, eine brillante Neuaufnahme mit dem Ensemble des Siècles, auf historischen Instrumenten gespielt. Tolle Musik auch, das spielt in einem märchenhaften Fantasieorient und schon Kritiker Eduard Hanslick hat das Stück gefallen und er meinte zu Recht, also während Carmen eher für die Masse sei, ist dann Jamile doch was für die Feinschmecker.
Ja, ein Chor aus dem Einakter Jamile von Georges Bizet mit dem Chor der Oper Lille und dem Ensemble Siècle unter François Servier-Roth. Matthias Keter, du hast gesagt, neben mehr oder weniger Bekanntem gibt es dann auch ein paar sensationelle Premieren auf diesen 4 CDs.
Ja, und ich muss das nochmal betonen, wie sehr mich das immer wundert bei einem Komponisten wie Bizet, dass man überhaupt noch was findet, weil, wie gesagt, schon in den 30er Jahren hat man geguckt, was können wir eigentlich noch finden und dann hat man ja diese berühmte C-Dur Sinfonie ausgegraben, die jetzt zum absoluten Repertoire gehört und der ist ja nicht viel älter geworden als Mozart und dass da überhaupt so viel da ist, ist schon frappierend. Vor 2 Jahren gab es zum Beispiel Don Giovanni Klaviertranskriptionen, die ausgegraben wurden. Er hat den kompletten Don Giovanni als Klaviertranskription gebracht und jetzt hier eine völlig unbekannte Kantate, die noch nicht mal Bizet selbst je gehört hat, also ein Schubladenwerk. Virginias Rückkehr, eigentlich ein Opern-Einakter für 3 Stimmen, könnte man also auch inszenieren. Uraufführung war am 3. Mai 2024 in Lyon, ist also nicht mal ein Jahr her. Und dieser Aufführung liegt auch diese Einspielung hier zugrunde, die jetzt hier zu hören ist in der Ausgabe. Und das ist wirklich schöne Musik.
Virginias Rückkehr von Georges Bizet. Sehr spannend. 4 CDs. Matthias Keter, sagtest du, mit unbekannten Werken auch? Da stellt sich doch die Frage, wie wichtig ist denn Bizet jenseits der Carmen überhaupt? Und ergeben sich da neue Erkenntnisse fürs Gesamtwerk?
Ja, interessante Frage. Also es ist auch ein merkwürdiger Fall, Bizet, finde ich immer wieder. Mhm. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass er eigentlich sein ganzes Leben immer um einen Personalstil gerungen hat, es nie so ganz geschafft hat und dann erst eben mit der Carmen zu sich selbst fand und dann leider gestorben ist. Und ich muss sagen, nachdem ich das jetzt hier alles gehört habe, bin ich in diesem Vorurteil eher bestärkt worden wieder, als dass es das Ganze in Frage stellt, das Projekt. Also diese schwächeren Sachen bei ihm, da muss man natürlich auch entschuldigend sagen, das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet. Er war eben sehr jung und er konnte sich oft seine Texte nicht selbst aussuchen. Mhm. Und da klebt dann oft auch noch der schlechte Vers an der Musik. Das muss man mit einberechnen. Aber man merkt doch bei allen Schönheiten, er ist ein Suchender. Und du hörst eben vor Carmen immer auch den Offenbach durch, den er sehr mochte, den Gounod, den Saint-Saëns. Und was für mich eine neue Erkenntnis war, ist, dass ich wieder mal gemerkt habe, wie sehr der auch mit Versatzstücken jongliert hat und wie sehr er auch Dinge, die er mochte, anderswo nochmal eingesetzt hat, wo sie vielleicht besser passen. Also er hat auch bei sich selber geborgt, wie Rossini, und ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er seine Stärken sehr gut erkannt hat und wusste, das könnte man nochmal verwenden, das passt hier vielleicht besser. Es gibt zum Beispiel den witzigen Fall, dass er eine Baccarole, die er auch noch mit Venedig überschreibt, dann in die Perlenfischer einbaut als Arie, die nun wahrlich nicht in Venedig spielen.
Die Pianistin Celia Anteo Ben Said mit Venice von Georges Bizet. Matthias Keter, wie zufrieden bist du denn mit dieser Anthologie von raren Bizet-Werken auf 4 CDs?
Ja, 2 Dinge muss ich unbedingt rausheben. Also zum einen, die Interpretationen sind auf ganz, ganz hohem Niveau, durchweg gut gesungen und gespielt, zum Teil mit erstklassigen Stars auch aufgenommen, wie Cyril Dubois oder dem Dirigenten Jean Chauvin. Und diese Anthologie ist nicht, soweit ich das recherchieren konnte, so ein Sammelsurium früherer Veröffentlichungen. Das gibt es ja auch mal, dass man einfach nochmal zusammenkratzt, was man in den letzten Jahren so gemacht hat von Bizet. Hier scheint alles erstmals auf CD gepresst worden zu sein. Und beigelegt wurden wie immer bei diesem Label alle Libretti in Französisch mit englischer Übersetzung. Das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich. Man kann also selber nochmal nachlesen. Sind auch wieder tolle Aufsätze dabei. Etwas chaotisch finde ich allerdings die Auswahl und Präsentation. Also das wird ziemlich wild präsentiert, so wie es drauf passt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, man hat dann geguckt, hier, das so 80 Minuten passen auf so eine CD, da sind noch 13 Minuten, was quetschen wir da rein? Da kommt noch ein Lied und ein Klavierstück und noch eine Ouvertüre. Und das ist ein bisschen schade, da wäre ein bisschen mehr System, ein bisschen mehr Ordnung, hätte dem Ganzen doch geholfen. Es hätte auch mehr Freude gemacht.
Was hören wir zum Schluss?
Ja, also etwas, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, am besten eigentlich, das sind kleine Einzelstücke für Chor, Soli und Orchester, die er gemacht hat. Da gibt es wirkliche, ich benutze das Wort ungern, aber in diesem Fall muss man es mal sagen, Perlen dabei. Zum Beispiel ein fesches Studentenlied, hört man auch ein bisschen in Offenbach noch durch. Ja, genau, für Chor und Tenor.
Yeah. belle fille, point de chagrin, qu'est-il faut dire, joyeux refrain, pour cette existence, destin heureux, là où je pense, on n'est pas mieux, pour cette existence, destin heureux,
ah, belle fille, point de chagrin.
In der Tat, es könnte auch Jacques Offenbach sein, es war aber Georges Bizet, das Studentenlied Vive la Femelle mit dem flämischen Radiochor und dem Orchestre National de Metz, also Metz in Lothringen unter Leitung von David Reiland. Eine Box mit 4 CDs aus dem Hause Palazzetto Prusane, der weltweit renommiertesten Forschungsstätte für die französische Musik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, vorgestellt von Matthias Keter. Sie finden alles im Internet unter radio3.de dazu. Und jetzt was ganz anderes. Ein Konzert D-Dur für Violine, Streicher und Basso Continuo von einem Schweden, der in Finnland gewirkt hat, Johann Joachim Agrell. Hier sind Sirka Liisa Kaakkinen-Pilch, Violine und das Helsinki Barock Orchester unter Apo Häkkinen mit dem ersten Satz Allegro. Thank you. Musik von Johann Joachim Agrell aus dem Konzertlied für Violine, Streicher und Basso Continuo haben wir den ersten Satz Allegro gehört mit Sirka Liisa Kaakkinen-Pilch Violine und dem Helsinki Barockorchester unter Apo Häkkinen. Und damit ist es gleich 12.30 Uhr.
Radio 3 Kultur kompakt.
Mit Thorsten Föster, hallo.
Hallo.
Gestern wurde bekannt gegeben, amüsante Meldung, die Chefdirigentin des Berliner Konzerthauses, Joanna Malwitz, erhält den diesjährigen Markgräfler Gutedelpreis.
Ja, und dieser nach einem Wein benannte Preis, der wird seit 1995 an Persönlichkeiten von öffentlich wirksamem, kreativem Eigensinn in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens verliehen, so heißt es bei der Markgräfler Gutedelgesellschaft. Und die würdigt mit dieser Auszeichnung nicht nur Joanna Malwitz künstlerische Brillanz, sondern auch ihr Engagement, neue Zugänge zur klassischen Musik zu eröffnen und den musikalischen Nachwuchs zu fördern. In der Begründung heißt es: In Zeiten tiefgreifender sozialer, politischer, medialer und ökonomischer Veränderungen bedarf es dringender denn je deutlicher, überzeugender Stimmen, die die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt als das vermitteln, was sie ist. Eine unverzichtbare Notwendigkeit, ein zivilisatorischer Schatz, der nicht nur bewahrt, sondern auch gemehrt werden muss. Diese gemeinnützige Gut-Edel-Gemeinschaft, die setzt sich seit inzwischen 30 Jahren für die Kulturförderung im baden-württembergischen Markgräflerland ein. Und ich sagte es bereits, benannt wurde sie nach der dort beheimateten Gut-Edel-Traube. Und Joanna Malwitz, die bekommt diesen Preis am 27. September verliehen.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größte Kultureinrichtung, hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Umdeutung der amerikanischen Geschichte kritisiert.
Ja, Trump hatte ja per Dekret seinen Vize J.D. Vance damit beauftragt, vor allem in Museen auf Darstellungen im Sinne der neuen amerikanischen Regierung hinzuarbeiten, was die Geschichtsdeutung betrifft. Wir hatten es gerade in den Meldungen. Und der SPK-Stiftungspräsident Parzinger und auch seine designierte Nachfolgerin Marion Ackermann, die haben sich jetzt in einem Statement dazu gemeldet. Wörtlich heißt es: Nach dem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit greift der amerikanische Präsident nun die unabhängigen Museen an. Und weiter: In freien Gesellschaften führen wir Diskurse, handeln die Dinge aus, aber lassen nicht zu, dass per Dekret bestimmt wird, was gedacht und gezeigt wird. Die Einrichtungen, die der Aufklärung verpflichtet seien, benötigten Freiräume, um wirken zu können. Nun würden sie politisch bevormundet. Zitat: Es ist ein anti-intellektueller Kampf, der gegen alles zielt, was den Menschen frei macht. Parzinger und Ackermann betonten ihre Solidarität mit den amerikanischen Museen, besonders auch mit den Partnern der von Trumps Dekret direkt bedrohten Smithsonian Institution. Man werde die Kooperationen fortsetzen, gerade jetzt.
Und zum Kulturtipp: Die Casual Concerts in der Berliner Philharmonie sind ein großartiger Einstieg in die Welt der klassischen Musik, aber auch Insider können hier mitunter noch einiges lernen.
Ja, diese Konzertreihe, die gibt es seit 17 Jahren mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin und heute Abend um 20 Uhr auf dem Programm dann Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Die Casual Concerts, die stehen für ein junges Format, ein junges Publikum und junge Dirigenten. Seit ihrer Einführung durch Ingo Metzmacher 2007 haben die Casual Concerts eine eigene Tradition entwickelt. Und das Tolle ist, man bekommt vor dem eigentlichen Konzert, also in diesem Fall dem Rachmaninow, eine Einführung in das Stück. Vom Dirigenten, Elim Can ist das heute Abend, und auch den Musikern, übrigens den Pianopart, den spielt heute Abend Alexander Malofejew. Und wenn das Stück nach dieser Einführung im Anschluss dann komplett erklingt, dann hat man diesen Aha- oder Wiedererkennungseffekt und dann freut man sich umso mehr an der Musik. Casual Concert heute Abend 20 Uhr in der Philharmonie in Berlin. Ein paar Karten gibt es noch zu 30 und ermäßigt 15 Euro.
Kulturkompakt mit Thorsten Föster, vielen Dank. Und ich weise schon mal darauf hin, dass wir in wenigen Minuten für ein anderes Konzert Freikarten haben.
Kulturkompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Zwei politische Systeme durch eine Spionagegeschichte miteinander verwoben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Wettlauf. Die Entwicklung der Atombombe. Atemberaubend erzählt. aus der Perspektive eines Mannes, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht. Atom. Die Radio 3 Buchpremiere des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Gelesen von Christian Berkel. Steffen Kopetzky im Gespräch mit Gesa Ufer. Atom. Historisch, spannend, packend. Buchpremiere. Am Donnerstag, 20 Uhr im kleinen Sendesaal des RBB. Tickets gibt's auf radio3.de. Wir übertragen auch live Radio 3. Wie es euch gefällt.
Thank you.
Jupiter, der Bringer der Fröhlichkeit aus der altbekannten Suite Die Planeten von Gustav Horst. Das war das Deutsche Symphonieorchester Berlin unter Leitung des finnischen Dirigenten Hannu Lintu. Eine Aufnahme vom 2. Februar 2011 aus der Berliner Philharmonie. Klassik bis 2 auf Radio 3, 12.43 Uhr. Die folgende Aufnahme ist entstanden, als der Flötist und Berliner Philharmoniker Emmanuel Pahü Artist in Residence beim Münchner Rundfunkorchester war. Das war in der Saison 1920. Und gleich zu Beginn der Zusammenarbeit kam ein Album heraus, unter anderem mit Karl Reinekes Flötenkonzert in D-Dur, Beiname Undine. Emmanuel Pahü konnte seine Residence aufgrund der Pandemie zwar nicht ganz vollenden, aber diese gemeinsame Aufnahme war doch ein schöner Trost. Ja, da ist sie entschwommen, die Undine. Das war der erste Satz aus dem gleichnamigen Flötenkonzert in D-Dur von Karl Reinicke mit Emmanuel Pahü und dem Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repušić. Und jetzt habe ich, wie versprochen, Freikarten für Sie, für die Frühlingsmusik mit dem Studiochor Berlin und unter anderem dem KOK-Orchester unter Leitung von Daniel Jochum. Morgen Abend 20 Uhr im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Musik von Händel, Bizet, Adolphe Le Beau und Felix Mendelssohn Bartholdy. Wir haben Freikarten. Rufen Sie an Berlin 030 30 20 0040. Berlin 30 20 0040. Das Frühlingskonzert mit dem Studiochor Berlin und etlichen anderen Mitwirkenden morgen Abend 20 Uhr im Kammermusiksaal. Und den Dirigenten dieses Konzerts, Daniel Jochum, den werde ich morgen zu Gast haben hier in Klassik bis 2 nach 11 Uhr. Ich freue mich schon sehr auf ein anregendes Gespräch. Nach den Nachrichten um 13 Uhr geht's weiter, unter anderem mit der Lesung und hier noch ein bisschen Musik von Michel Richard de Lalande mit dem Ensemble Poème Harmonique unter Vice Vincent de Mestre.
Che bello! Die havelländischen Musikfestspiele laden ein zum ersten italienischen Kulturfestival mit Literatur, Kulinarik und Konzertgenuss. Presentiamo! Gemma De Battista und Marilena Liso. Gemeinsam sind die italienischen Pianistinnen das Duo De Battista-Liso. Ein Duo mit überwältigender Energie. Auf dem Programm Werke von Ravel und Debussy. 20 Finger und ein impressionistischer Rausch. Ab 15 Uhr locken schon Antipasti. Danach der Hauptgang, das Konzert mit dem italienischen Klavierduo De Battista-Liso. Bei den havelländischen Musikfestspielen. Morgen 16 Uhr auf Schloss Ribbeck, gelegen fast in Italien. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Südostasien hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben. Laut US-Erdbebenwarte und Potsdamer Geoforschungsinstitut hat es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum lag im Zentrum von Myanmar. Das ganze Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Erste Bilder in den sozialen Medien zeigen eingestürzte Brücken und Gebäude in Myanmar. Nach Behördenangaben gibt es viele Opfer. Zahlreiche Straßen seien beschädigt, Krankentransporte seien schwierig. Die Militärjunta hat inzwischen für weite Landesteile den Notstand ausgerufen. Auch aus Thailand werden Tote gemeldet. In der Hauptstadt Bangkok stürzte ein Hochhaus ein, das im Bau war. Mindestens 3 Menschen sind nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Die Sperrung der S-Bahn-Strecke im Berliner Westen könnte nach RBB-Informationen bis zu 2 Wochen dauern. Für den frühen Nachmittag plant die Senatsverkehrsverwaltung demnach, weitere Informationen bekannt zu geben. Seit gestern Abend fahren auf der Ringbahn keine S-Bahnen mehr zwischen Halensee und Westend. Als Ersatz sind Busse im Einsatz. Grund für die Streckensperrung ist, dass die marode Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm gestützt werden muss. Sie soll demnächst abgerissen werden. Im Autoverkehr kommt es wegen der gesperrten Brücke seit Tagen zu massiven Staus. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland haben sich im März kaum geändert. Im zu Ende gehenden Monat waren fast 3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt hat, verharrt die Arbeitslosenquote bei 6,4%. Aus Nürnberg, Wolfram Welzer.
Keine guten Zahlen sind das aus Nürnberg, vor allem nicht für einen März. In diesem Monat sollte die Arbeitslosigkeit üblicherweise deutlich zurückgehen, weil in den Außenberufen wieder gearbeitet wird. Aber von Februar auf März ging die Zahl der Arbeitslosen bundesweit lediglich um 22.000 zurück, auf jetzt 2.967.000. Das sind fast 200.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Frühjahrsbelebung werde von der wirtschaftlichen Flaute spürbar ausgebremst, erklärte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Auch die Kurzarbeit nimmt zu. Im Januar, aktuellere Zahlen gibt es hier nicht, waren 2.